The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 27. Juni. Bei SPD-Parteitagen wird gerne Klartext gesprochen, wie hier 2009 Sigmar Gabriel.
Wir müssen raus ins Leben. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. Wir müssen dahin, wo es anstrengend ist, liebe Genossinnen, weil nur da, wo es anstrengend ist, da ist das Leben.
Oder Andrea Nahles war 2018 auch gut auf Betriebstemperatur.
Ja, deswegen sind wir doch eine eigenständige Partei. Aber was um alles in der Welt hat das mit der Merkel, dem blöden Dobrindt und den anderen zu tun? Das ist ausschließlich unser Problem, das wir lösen müssen. Und zwar
ob es genauso laut und kämpferisch wird beim SPD-Parteitag, der heute in Berlin beginnt, das bleibt abzuwarten. Carina Mössbauer und Jörg Thaddäus beschäftigen sich in der aktuellen Folge ihres Podcasts Hauptstadt – Das Briefing, die heute Morgen erschienen ist, unter anderem auch mit dem SPD-Parteitag und Jörg geht eher von einer Wohlfühloase aus.
Es ist eigentlich herrlich für die Sozialdemokraten, wenn sie sich zu ihrem Parteitag versammeln, weil das ist ein sozialdemokratischer Traum, ganz viel Geld aus Steuerzahlermitteln zur Verfügung haben und mit einer riesigen Konfettikanone durch die Gegend ballern können. Ein Traum. Vor allen Dingen, überall schreibt man gerecht dran.
Grundsätzlich geht es hier um die Ausrichtung der Sozialdemokratie für die nächsten Jahre. Von daher ist neben dem historischen NATO-Gipfel, von dem ich gerade komme, würde ich sagen, auch dieser Parteitag schon ein Stück weit historisch.
Denn es gibt dann doch das ein oder andere brisante Thema, was es auszufechten gilt. Ganz nah dran wird in den nächsten 3 Tagen Nils Heisterhagen sein, unser Ressortleiter Meinung und Debatte, der für The Pioneer den Parteitag besucht und von dort das ganze Wochenende berichten wird. Hallo Nils.
Guten Morgen, Chelsea.
Nils, fangen wir mal mit dem Personal an. Lars Klingbeil will Parteivorsitzender werden, Bärbel Baas die Co-Chefin. Da geht nichts mehr schief, oder?
Ich glaube nicht, dass da was schief geht. Sie werden gewählt werden. Die Frage ist, mit welchem Ergebnis werden sie gewählt werden? Und da werden die Journalisten genau hinschauen. Vor dem Parteitag erwartet man im politischen Berlin eigentlich, dass die Ergebnisse nicht so gut werden. Und vor allem das Ergebnis von Bärbel Baas erwarten viele als besser als das von Lars Klingbeil, wodurch ja auch viele Debatten entstehen könnten nach diesem Parteitag.
Und in diesem Parteitag steckt auch wirklich Brisanz. Glaubst du, dass das wirklich desaströse Ergebnis von der Wahl wirklich aufgearbeitet wird?
Also es wurde ja bisher nicht aufgearbeitet nach der Wahl und die Wahrscheinlichkeit, dass es an diesem Wochenende gerade aufgearbeitet wird, ist wahrscheinlich sehr, sehr gering. Und das ist ja auch das Grundproblem der Sozialdemokratie. Ja? Also ich meine, sie hat das schlechteste Ergebnis seit 138 Jahren. Und es wurde eben nicht aufgearbeitet nach der Wahl. Es gab keine Wahlanalyse so wirklich. Es gab keine Interviews der führenden Parteifunktionäre, die gesagt haben, das und dies haben wir falsch gemacht. Sondern man hat sich sofort in Koalitionsverhandlungen gestürzt. Lars Klingbeil hat sich zum Vizekanzler wählen lassen und jetzt geht's irgendwie weiter. Ja, und aber eine Strategie sucht man leider bis jetzt vergebens.
Also wenn keine Strategie zur Aufarbeitung dieses Ergebnisses besprochen wird jetzt am Wochenende, was sind denn die weiteren Themen, die besprochen werden sollten?
Die Frage ist, was soll besprochen werden und was wird besprochen werden? Ja? Wenn die Partei ehrlich mit sich selbst ist, ja, oder wäre, dann müsste sie wirklich schonungslos sich die Wählerwanderungen anschauen, die Kompetenzverluste, die sie in allen Politikfeldern zu verzeichnen hat und wirklich mal in sich gehen und fragen, woran liegt das denn eigentlich, dass wir jetzt von einer Volkspartei abgestürzt sind, die eben noch den Kanzler gestellt hat, zu einer Partei, die gerade mal so der Union zur Macht verhelfen kann. Ja. Bei der Wählerwanderung ist sehr eindrücklich, man hat vor allem nach Mitte rechts und noch weiter nach rechts verloren, also Also es gibt keine Mehrheit links der Mitte mehr. Das wird in der Partei gar nicht gespiegelt.
Hinzu kommt das Thema der Verteidigungsbereitschaft. Das Thema Ukraine kommt noch hinzu. Wie werden die Friedensbewegten dort auf diesem Parteitag auftreten? Also Ralf Stegner, Rolf Mützenich und Co.
Also ich halte diese Debatte für überschätzt. Ja. Ich halte auch die Gruppe, die sie vorträgt, für überschätzt. Das ist eine sehr kleine Gruppe von Sozialdemokraten, die vor allem so in den 80er Jahren sozialisiert wurden und die irgendwie ihr Trauma darüber, dass die Realität sich verändert hat, dass sie das nicht bewältigen. Ja. Also ich glaube, die Friedensmanifestler sind eher Randfiguren auf diesem Parteitag und sie werden nicht über die Zukunft der SPD entscheiden.
Was muss also passieren, damit die SPD am Sonntag sagt, das war ein erfolgreicher Parteitag?
Ich glaube, die SPD muss drei Dinge tun. Sie muss endlich wieder eine Wirtschaftspolitik entwickeln, die Industriepolitik, Arbeitsmarktpolitik und so eine progressive Investitionspolitik miteinander verbindet, erstens. Zweitens, sie braucht unbedingt ein neues Sozialkonzept, also das Bürgergeld ist gescheitert. Und drittens, die SPD braucht, glaube ich, ein neues Verhältnis zur inneren Sicherheit und Migration. Und so, das sind drei Dinge, die ich von ihr erwarten würde.
Und die SPD an sich.
Und da hoffe ich natürlich, dass ich da auf dem Parteitag auch Stimmen höre. Ja? Und wenn ich diese Stimmen nicht höre, würde ich persönlich enttäuscht nach Hause fahren als journalistischer Beobachter. Jetzt sage ich dir, was ich glaube, was passieren wird. Ja? Das Thema, das am Montag die Schlagzeilen über diesen Parteitag bestimmen wird, ist, dass die SPD auf diesem Parteitag ein AfD-Verbotsverfahren befürworten wird. Es wird irgendeine Form von Antrag geben und dann wird es eine Zustimmung zu diesem Antrag geben. Und das wird natürlich eher symbolischer Natur sein, aber dann wird das am Montag die Medien und Schlagzeilen bestimmen, dass die AfD von der SPD am liebsten verboten werden will. Und dann wird man darauf warten, was die Union dazu sagt.
Dann sind wir alle sehr gespannt, was auf diesem Parteitag alles passieren wird. Du wirst für uns vor Ort sein und für uns berichten. Vielen Dank, Nils.
Gerne.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche gleich mit dem Journalisten, Buchautor und China-Experten Frank Sirin über langfristiges strategisches Denken in der Geopolitik.
Und ich glaube, es ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir wieder lernen, langfristig zu denken, auch gerade als Europa. Wenn wir das nicht tun, dann kommen wir ganz schnell in eine Situation, dass wir der Freizeitpark der Chinesen werden.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt kennt die aktuellen Quartalszahlen von Nike. Außerdem setzen wir uns heute hinter Steuer und cruisen auf einer der bekanntesten Straßen der Welt. Und wir wundern uns über Spiel und Spaß in Nordkorea. Der Krieg im Nahen Osten hat in dieser Woche die weltpolitische Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Aber ein wichtiger Akteur bleibt in vielen Analysen unter dem Radar: China. Denn Peking verfolgt auch in der Region seine ganz eigenen Interessen, wirtschaftlich wie geopolitisch. Welche strategischen Überlegungen treiben die Führung in Peking? Wie blickt China aktuell auf Europa? Und was bedeutet das für deutsche Unternehmen, die in China investieren oder dort aktiv sind? Darüber habe ich mit Journalist und Bestsellerautor Frank Sirin gesprochen, einem der renommiertesten China-Experten Deutschlands, der seit 30 Jahren im Reich der Mitte lebt. Frank Sirin hat uns im Pioneer Office besucht und unser Talk fand live vor Publikum statt. Hören wir mal rein. Herzlich willkommen, Frank Sirin.
Hallo.
Herr Sirin, diese Woche haben die Geschehnisse im Nahen Osten wirklich die ganze Welt in Atem gehalten. Welche strategische Rolle spielt der Nahe Osten für China? Welche Interessen spielen dabei eine Rolle?
Naja, der Nahe Osten ist für China auch wichtig. China braucht natürlich Öl immer noch, auch wenn sie Weltmeister der nachhaltigen Energien gleichzeitig sind. Das bedeutet, was im Nahen Osten passiert, spielt für das Wirtschaftswachstum Chinas eine zentrale Rolle. Und deswegen gucken die da sehr genau hin.
Und welche Abhängigkeiten gibt es da? Vor allem im Hinblick auf Iran. Ich habe gelesen, dass 90% der Ölexporte, die aus dem Iran rausgehen, die von amerikanischen Sanktionen betroffen sind, dass sie an China gehen, dass das aber nur 10% der Ölimporte Chinas ausmachen. Also was bedeutet das?
Das bedeutet schon, dass es eine große Abhängigkeit gibt. Bei den Indern ist das ähnlich. Die kriegen auch viel Öl aus dem Iran. Aber das bedeutet natürlich, dass man sehr, sehr genau gucken muss, was da passiert. Und wenn wir wie jetzt einen Krieg haben, ist das natürlich eine schwierige Situation für ein Land, das zwar nicht mehr so hoch wächst wie früher, aber eben immer noch mit 5% wächst. Haben eine Kaufkraft gemessen schon längst die größte Volkswirtschaft der Welt. Das bedeutet, die 5% sind dann auch viel mehr wert als 5% vor 10 oder 15 Jahren. Und um zu wachsen, braucht China Energie. Gas aus Russland und eben Öl aus Iran. Und wenn das nicht kommt, ist das ein großes Problem, weil man will ja von der Kohle runter. Noch 50% der Verstromung, über 50% ist auf Kohle. Da will man runter, um die Klimaziele zu schaffen. Und das geht nur mit Gas und auch darüber, dass man eben diese Abhängigkeit vom Ausland langsam abbaut. Aber das dauert halt. Das geht nicht von heute auf morgen. Und deswegen ist das für China ein großes Problem.
Und die Akteure oder die Partner, die Sie da genannt haben, Russland oder Iran, das sind natürlich auch diese Akteure des globalen Südens, die immer enger zusammenrücken. Ist da auch das Bestreben, von ihnen unabhängiger zu werden? Oder geht es nur darum, dass man weg von bestimmten Ländern kommt und hin zu dieser Gruppe der Länder des globalen Südens?
Natürlich möchte China so unabhängig wie möglich werden. Das ist ja klar, das will jedes Land. Das heißt, man will den Binnenkonsum so stark wie möglich ankurbeln. Aber auch das geht nicht so schnell. Durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen ist erst auf der Höhe von Bulgarien. Und das kann man nicht so schnell anschieben. Und so lang ist man halt auch von Exporten abhängig. China hatte im vergangenen Jahr wieder einen Rekordhandelsbilanzüberschuss von 1.000 Milliarden. Und wenn man sich jetzt die letzten 10 Jahre anschaut, dann verschiebt er sich schon aus dem Westen in Richtung globaler Süden. Das hat geopolitische Gründe. Man will natürlich unabhängig vom Westen werden, vor allem von seinem Rivalen USA, ist ja klar. Und gleichzeitig liegt es irgendwo auch in der Natur der Sache, weil die Länder im globalen Süden stärker wachsen, überproportional wachsen. Vietnam zum Beispiel mit 6,7% laut Weltbank, einer der höchsten Wachstumsraten der Welt. Und das heißt, das verschiebt sich in diese Richtung. Was die asiatischen Länder und auch China nicht so machen, dass sie so unterscheiden zwischen Freund und Feind, sondern oft sind die Länder beides. Also bei Iran ist das mit Sicherheit der Fall. Die chinesische Regierung ist sehr, sehr reserviert gegenüber der Vermischung von Religion und Politik. Auch das Verhältnis zu Russland ist ein sehr ambivalentes Verhältnis. Und meistens eine Zweckehe eher als eine Liebesheirat. Aber die sind da pragmatischer, wenn es darum geht, sozusagen die Nachteile und die Vorteile abzuwägen und sich dann vielleicht für den pragmatischeren Weg zu entscheiden.
Aber dahin geht die Reise doch, oder? Also die USA liefern auch beste Argumente dafür, dass man nach Interessen handelt und man hat den Eindruck, dass es nur in Europa manchmal ein bisschen anders aussieht. Wie wird in China auf Deutschland, auf Europa geguckt in der Hinsicht?
Naja, in Europa wird natürlich stark auch die Wertegemeinschaft betont, aber wird dann auch nicht so richtig gelebt. Also das ist so eine sehr ambivalente Situation. Und vor allem ist es aus der Sicht der Chinesen auffällig, dass Europa halt nicht mit einer Stimme spricht. Man weiß auch gar nicht mehr, mit wem man sprechen soll. Soll man mit Frau von der Leyen sprechen? Soll man mit Herrn Macron sprechen? Soll man mit Herrn Merz sprechen jetzt? Also das ist eine sehr, sehr schwierige Situation und führt dazu, dass Europa eigentlich immer mehr ins Aus kommt, weil man mit Europa nichts anfangen kann, weil Europa in diesem neuen Machtspiel keine wirkliche Strategie hat. Und in diesem Machtspiel geht es ja darum, dass lange die Minderheit des Westens die Spielregeln der Mehrheit der Welt bestimmt hat. Und dieses Zeitalter geht jetzt langsam zu Ende. Der globale Süden wird stärker, die Mehrheit der Welt wird stärker und will natürlich auch mehr mitbestimmen. Und da könnte Europa eigentlich eine vermittelnde Rolle spielen, weil das Thema Mehrheitsentscheidung ja auch ein zentraler Wert der europäischen Kultur ist. Und ich glaube, es ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir wieder lernen, langfristig zu denken, auch gerade als Europa. Wenn wir das nicht tun, dann kommen wir ganz schnell in eine Situation, dass wir der Freizeitpark der Chinesen werden. Also das Zillertal der Welt. Ja, dann werden wir alle Trachten anhaben und lustige Lieder singen. Kann man gut Geld mit verdienen. Wenn die Werte der neuen Weltordnung verhandelt werden, sitzen wir nur am Tisch, wenn wir wirtschaftlich stark sind. Früher hat uns der Tisch gehört. Erst den Europäer, dann den Amerikanern. Die haben entschieden, wer da sitzt und wer wann was sagt. Und dann wurde das beschlossen. Das ist jetzt anders. Das heißt, wenn uns unsere Lebensform wichtig ist, unser Way of Life, dann können wir die nur durchsetzen, wenn wir wirtschaftlich stark sind.
Und wie wird dann, gleiche Frage in Richtung USA quasi, jetzt ist Donald Trump wieder da und macht ganz viel Show of Strength, auch im Nahen Osten. Ich denke, Donald Trump ist der Meinung, dass er jetzt gezeigt hat, wo der Hammer hängt, auch mit seiner Handelspolitik. Wie wird das in China wahrgenommen?
Also in China denkt man da ein bisschen langfristiger und hofft und glaubt noch, dass die Rechnung von Donald Trump nicht aufgeht, dass er gar keine langfristige Strategie hat, sondern jetzt so kurzfristig mal hier und da Punkte holt. Beim Handelsstreit war es ja so, dass er dann schon zurückrudern musste. Hinzu kommt, dass der politische Erfolg von Donald Trump davon abhängt, dass es billige Produkte bei Walmart in den Regalen gibt. Also wenn die Produkte plötzlich doppelt so teuer sind oder sind gar nicht mehr da, dann ist die politische Unterstützung für Trump sehr schnell weg oder wird schwächer. Und daraus hat man einfach den Schluss gezogen, dass man mal abwarten kann.
Was würden denn deutsche Unternehmer sagen, die jetzt nach China gehen, um zu investieren? Denn China ist unter den Top 3 Investitionsstandorten mittlerweile.
Naja, für deutsche Unternehmen wird's halt schwieriger. Aus dem einfachen Grund, weil früher war China die Fabrik der Welt, da haben wir die Sachen erfunden, die Chinesen haben sie immer besser hergestellt und dann haben wir sie in China verkauft und einen Teil der Produkte nach Deutschland geliefert. Jetzt kommt die Phase der Fabrik der Welt geht weiter, 1000 Milliarden Handelsbilanzüberschuss, aber es kommt hinzu, dass die Chinesen selber immer innovativer werden. Und das bedeutet, in den nächsten 30 Jahren wird die Entwicklungsgeschwindigkeit sich wahrscheinlich noch, wird sie noch stärker werden als in den letzten 30 Jahren. Und in den nächsten 30 Jahren wird China noch mehr vom Partner zum Wettbewerber. Das heißt aber nicht, dass wir aus dem Spiel sind, sondern das heißt vor allem, dass wir uns genauer überlegen müssen als früher, was wir unter welchen Umständen in China herstellen oder zuliefern. Wenn wir uns diese Gedanken nicht machen, dann laufen wir auf Grund.
Wie gesagt, bei unserem Talk wurde ich auch tatkräftig unterstützt von unseren Pioneers vor Ort. Bei allen großen Strategiegedanken wollte ein Pioneer wissen, ob es Probleme gibt, die China zum Straucheln bringen können. Und Frank Sieren hatte eine Antwort darauf, die etwas überraschend war.
Also wenn ich mit einem Wort antworten sollte, dann würde ich sagen Wasser. Weil in schlechter Luft kann man lange leben noch, die Raucher wissen das, aber wenn das Wasser kippt, wenn man kein sauberes Wasser mehr hat, ist das ein Riesenproblem. Man sieht es auch darin, dass die Chinesen das Wasser aus dem Mekong, das kommt ja aus dem Himalaya, gar nicht mehr nach Südostasien lassen. Da gibt es auch schon Riesenstreit um Wasser, weil eben Thailand und andere Länder, Laos, Kambodscha, gar nicht mehr genug Wasser für ihre Felder haben. Also das Thema ist schon ein Teil der Geopolitik.
Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
An dieser Stelle freue ich mich, meinen Podcast-Kollegen Julius van der Laar zu begrüßen. Zusammen machen wir ja das White House Briefing, aber er ist auch, genauso wie im letzten Jahr, Teil unseres MyWay-Strategiegipfels im September in Berlin. Julius, sag uns bitte, um was geht es bei deiner Keynote auf der MyWay?
Die MyWay findet im Endeffekt genau ein Jahr nach der US-Wahl statt. Und dementsprechend wollen wir natürlich auch draufschauen und fragen, Promises made, promises kept. Hat Donald Trump auch das eingehalten, was er denn wirklich versprochen hat, Chelsea?
Und warum lohnt sich der Blick auf Trump 2.0 gerade jetzt aus deiner Sicht?
Ich glaube, wenn wir über einen Strategiegipfel sprechen, was ja die My Way auch ist, müssen wir uns natürlich auch anschauen, was ist effektiv und was funktioniert wirklich auch. Und ich glaube, wir können natürlich auf Donald Trump gucken und die Art und Weise, wie er Politik macht und das kritisieren. Da gibt es, glaube ich, viele Anhaltspunkte für. Aber ich glaube, auch die haben eine Strategie sich überlegt. Und diese Strategie lautete natürlich von Steve Bannon, Flooding the Zone und Muzzle Speed. Und deshalb wollen wir draufschauen und überlegen, funktioniert diese Strategie? Welche Elemente funktionieren? Und diese Netflix-artige Inszenierung des Weißen Hauses, ist das die Herangehensweise, wie Kommunikation heute funktioniert? Gibt es was, was man dort lernen kann? Sollten wir es vielleicht auch lernen? Oder kommen wir zu dem Schluss, dass es doch ganz andere Herangehensweisen braucht? Darüber freue ich mich, auf der My Way 2025 sprechen zu dürfen.
Julius, wir freuen uns auf dich. Alle Infos zu unserem diesjährigen Strategiegipfel der Familienunternehmen im September in Berlin gibt es auf der MyWay-Website. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Wir freuen uns auf Sie.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist Nike an den Startblock gegangen und hat seine Quartalszahlen präsentiert. Und unsere Börsenreporterin Anne Schwed weiß, ob es ein Raketenstart geworden ist oder ob dem Sportartikelhersteller bei den aktuellen Geschäftszahlen die Puste ausgegangen ist. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea. Ja, Nike hat seine aktuellen Quartalszahlen vorgelegt und das Bild ist gemischt. Der Sportartikelriese musste im vierten Quartal einen Umsatzrückgang von 12% verkraften. Der Gewinn brach sogar um 86% ein. Das klingt dramatisch, aber die Zahlen fielen trotzdem besser aus als befürchtet, was die Aktie nachbörslich um rund 11% steigen ließ. Hintergrund der Schwäche sind vor allem hohe Rabatte, um alte Lagerbestände loszuwerden und auch ein starker Umsatzrückgang in China. Und auch die neuen US-Zölle machen Nike zu schaffen. Allein in diesem Jahr rechnet das Unternehmen mit $1 Milliarde Mehrkosten. Nike will diese Belastungen durch Preiserhöhungen, eine flexiblere Lieferkette und Kostensenkungen abfedern. Positiv ist, die Win-Now-Strategie zeigt erste Wirkung. Neue Laufschuhmodelle wie der Vomero 18 verkaufen sich gut und auch die Rückkehr zu mehr Sportfokus soll die Marke wieder stärken. Auch die Zusammenarbeit mit Amazon und neue Partnerschaften im Einzelhandel laufen an. CEO Elliot Hill spricht von einem Wendepunkt und erwartet, dass die schwierigste Phase jetzt überstanden ist. Also unterm Strich kein Raketenstart, aber Nike stabilisiert sich und Anleger hoffen, dass es von hier aus wieder bergauf geht.
Und dann, Anne, gibt es Indikatoren, wie sehr große Firmen schon bei ihren Arbeitsprozessen auf KI zurückgreifen, bei dem Softwarehersteller Salesforce zum Beispiel.
Ja, Salesforce ist ein echtes Paradebeispiel dafür, wie stark große Unternehmen bereits auf künstliche Intelligenz setzen. CEO Mark Benioff hat gerade verraten, KI übernimmt inzwischen 30-50% aller Arbeitsprozesse bei Salesforce, vor allem in Bereichen wie Softwareentwicklung, Kundenservice und Support. Das Unternehmen hat im Zuge dieser digitalen Arbeitsrevolution über 1000 Stellen abgebaut und investierte massiv in neue KI-Technologien, die laut Benioff sogar bereits eine Genauigkeit von rund 93% erreichen. Salesforce ist damit aber nicht allein, auch andere Tech-Giganten wie zum Beispiel Amazon und Klarna setzen zunehmend auf KI, um Kosten zu sparen und effizienter zu werden. Branchenweit erwarten HR-Manager, dass in den nächsten Jahren immer mehr Aufgaben von digitalen Agenten übernommen werden und dass Mitarbeiter gezielt für neue, höherwertige Aufgaben umgeschult werden. Das Fazit von Salesforce ist also aktuell, KI übernimmt Routinejobs und Menschen können sich auf kreativere und strategische Aufgaben konzentrieren. Das verändert nicht nur Salesforce, sondern die gesamte Arbeitswelt. Und für viele Unternehmen ist das der Schlüssel, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, Chelsea.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass ein Land, das eher weniger für Spaß bekannt ist, Touristenattraktionen baut. Neue Bilder aus Nordkorea zeigen Kim Jong-un ausnahmsweise nicht bei der feierlichen Einweihung einer Statue von sich selbst, sondern bei der Eröffnung einer Wasserrutsche. Der Diktator sitzt mit seiner Tochter auf einem Klappstuhl am Beckenrand und betrachtet einen durch die Luft sausenden Badegast. Nordkorea recycelt ja gerne die Infrastruktur westlicher Staaten. In der Hauptstadt Pyongyang fahren zum Beispiel alte U-Bahnen aus Berlin. Wer weiß, vielleicht stammen die Rutschen ja aus dem mittlerweile nicht mehr existenten Wasserpark Waterslide World meiner Kindheit in Upstate New York. Der Spaßfaktor war damals auf jeden Fall hoch, auch ohne Kim Jong-un.
Waterslide World, I'm really crazy about your wild slides.
Wild, you bet.
Waterslide World, the number one in family fun.
Fun, you bet.
Der Wasserpark ist Teil eines frisch eröffneten Ferienortes an der Küste. Weitere Fotos zeigen Kim Jong-un strahlend am Strand. Der Großteil der Bevölkerung hat weniger zu lachen als sein urlaubendes Oberhaupt. Beobachter sprechen immer wieder von extremen Phasen des Hungers für die Menschen im Land. Freie Meinungsäußerung ist absolutes Wunschdenken. Und wer Nordkorea verlassen will, riskiert fatale Konsequenzen. Wozu der ganze Freizeitspaß dienen soll, ist unklar. Nordkorea lässt kaum Touristen ins Land. Die wenigen Besucher werden strengstens überwacht. Als Diktator muss man ja aber zum Glück nicht darauf warten, dass Menschen sich freiwillig in die Ferien begeben. Man kann sie auch einfach hinbeordern. Denn so ganz alleine im Wasserpark, das wird bestimmt auch einem obersten Führer irgendwann langweilig.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass die ikonischste Straße der USA nur noch ideell die wichtigste Verkehrsroute der Vereinigten Staaten ist. Denn genau heute, vor 40 Jahren, hat die legendäre Route 66 ihren Status als Highway verloren. Zu kurvig und zu schmal konnte die 4000 Kilometer lange Straße von Chicago nach Los Angeles das hohe Verkehrsaufkommen bereits 1985 nicht mehr bewältigen und wurde offiziell nicht mehr als Highway gelistet. Inspiriert von deutschen Autobahnen wurden bereits ab den 60ern überall entlang der Route moderne, mehrspurige Straßen gebaut. Doch keine von ihnen kann mit dem Mysterium und Freiheitsgefühl mithalten, was die Route 66 bis heute umgibt. Seit weit über 100 Jahren gibt es Straßen, die von Chicago nach Los Angeles führen. So richtig los ging's aber 1926, als Cyrus Stevens Avery aus dem Bundesstaat Oklahoma für eine gerade entstehende Fernstraße ein Telegramm nach Washington geschickt hat, in dem er den Namen Route 66 vorgeschlagen hat. Mit vollem Erfolg. Von den 1930ern bis in die 60er Jahre war die Route 66 die wichtigste Ost-West-Verbindung in Amerika und ein unverzichtbarer Motor für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung meines Heimatlandes. Entlang der Route entstanden die ersten Motels, die ersten Drive-ins und die ersten Fast-Food-Restaurants. Auch die Existenz einer uns allen bekannten Burgerkette haben wir der Route 66 zu verdanken.
Today we're on Route 66 in San Bernardino, California, to explore the site of the first McDonald's and the McDonald's Museum.
Das allererste McDonald's wurde am westlichen Ende der Route 66 eröffnet, und zwar schon 1940. Es ist noch immer ein beliebter Touristen-Hotspot. Und auch kulturell hatte die Route 66 einen riesigen Impact. Die Weite der Straße hat Abenteuer, Aufbruch und die pure Freiheit versprochen. Festgehalten wurde dieses Lebensgefühl in dem Biker-Road-Movie Easy Rider, der 1969 auch in Deutschland ein Riesenhit wurde.
Dieser Film hat einen Siegeszug ohnegleichen durch die Filmtheater vieler Länder angetreten. Auf den 22. Filmfestspielen in Cannes wurde er als bestes Erstlingswerk eines Regisseurs ausgezeichnet. Easy Rider. Ein Mann suchte Amerika. Doch er konnte es nirgends finden.
Die Route 66 ist vielleicht kein Highway mehr, aber sie ist immer noch die Main Street of America und gibt denen, die auf ihr fahren, jede Menge Kicks. Das wusste auch schon Chuck Berry.
Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
Ich wünsche Ihnen jetzt einen befreiten Start in diesen neuen Tag. Mein Name ist Chelsea Speaker und am Montag hören Sie Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place.
Oklahoma City looks so pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingsman, Moscow, San Bernardino. Won't you get hip to that kind of tip? Your kids.